Ihr Lieben, es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben eine Hunderunde wieder für euch vorbereitet und ich wollte euch mal kurz teilhaben lassen, denn ich glaube, Taylor und ich, wir hatten so einen richtig kleinen Trainingserfolg und ich bin sehr, sehr stolz auf die kleine Mausi. Wir waren erstmal in der Hundeschule am vergangenen Wochenende und da waren wir in Hannovers Innenstadt am Maschsee und das letzte Mal Hundeschule war für uns Ende November, weil wir die Hundeschule im Dezember eine Pause eingelegt hat und jetzt am Anfang war es ja so kalt und so weiter und so fort und dann waren die Straßenverhältnisse ja auch nicht so passend, deswegen hat das dann noch nicht geklappt, deswegen war der erste Hundeschultermin jetzt am vergangenen Wochenende und vielleicht erinnert ihr euch ja noch, Taylor hatte es immer so ein bisschen, ja, mit neuen Reizen und so, das war ein bisschen schwierig für die kleine Mausi. Und ich muss sagen, das hat schon mal sehr erstaunlich gut geklappt. Also klar, da ist noch Steigerungspotenzial. Und ja, sie war auch ein bisschen aufgeregt und nervös und hat hier und da mal die anderen Hunde gerne begrüßen wollen und so weiter und so fort. Aber ich hätte vor ein paar Monaten noch getippt, dass das eine riesengroße Katastrophe gewesen wäre. Und das war es auf jeden Fall nicht. Das war sehr, sehr schön. Das hat sie sehr, sehr toll hingekriegt. Und dann danach, aber der für mich viel, viel größere Erfolg, ich habe dann bei dem Spaziergang, den ich noch mit ihr gemacht habe, gemerkt, irgendwie ist sie richtig gut drauf und wir probieren es ja immer mal wieder, sie in Freilauf zu schicken mit Schleppleine und so weiter und so fort und das machen wir aber auch so ein bisschen tagesformabhängig von Taylor, wie sie so drauf ist und ich habe gemerkt, die ist richtig gut drauf, ich glaube, ich probiere das jetzt mal und ich habe sie dann nicht in Freilauf geschickt, sondern ich habe sie Fuß laufen lassen neben mir und das hat sie in einer Bravour gemeistert. Ich möchte fast sagen, dieser Hund läuft besser ohne Leine als mit Leine. Es hat wirklich richtig toll geklappt. Ich habe es auch gefilmt. Vielleicht schaffe ich es noch, es online zu stellen bei Instagram. Dann könnt ihr das mal sehen. So einen kurzen kleinen Ausschnitt hat sie wirklich richtig, richtig toll gemacht und ist nicht einmal wirklich so nach vorne weggeprescht, sodass ich sie wiederholen musste und in die Schleppleine greifen musste und sie zurückangeln musste, sondern sie ist wirklich einfach richtig toll neben mir hergelaufen und da bin ich richtig stolz auf Taylor. Also das hat sie richtig, richtig schön gemacht und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Habt eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ihr Lieben.
Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Hallo, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf dieser neuen Hunderunde. Ich finde, wir haben heute ein ganz tolles Thema, weil ich das super spannend finde, wie das alles funktioniert. Mhm. Wir wollen heute tatsächlich übers Mantrailing reden und ich kenne Mantrailing ja eigentlich nur in Verbindung irgendwie, sage ich mal, aus diesem True Crime Bereich, wo im Prinzip ja Mantrailer sind es ja dann, irgendwie versuchen, Spuren von Menschen oder auch Gegenstände und so weiter alles aufzuspüren.
Ja.
Das ist schon ein großer Punkt, oder, in dem Bereich?
Total, ja.
Aber lass uns doch nochmal vielleicht ganz simpel damit anfangen, was überhaupt genau Mantrailing per Definition ist.
Also Man, Trail, also Man ist Mensch auf Englisch, Trail ist Spur. Das heißt, man hat die Spurensuche, die Personensuche. Uns geht also eine einzelne, und das ist ganz wichtig, es geht eine einzelne Person mit einem definierten Geruch abhanden, weil weggelaufen, weil entführt, weil was auch immer. Und der Hund wird auf die Spur gezielt, auf diese Spur. Jetzt ist leider auch noch der Kauknochen seitlich rausgefallen. Ach, herrje. Ja, okay, du darfst aufstehen, es dir wiederholen. Na, was? Okay. Ach Gott, jetzt ist das von ihrer Decke runtergefallen. Jetzt denkt sie, sie darf nicht aufstehen. Ach, groß, Matti. Ja.
Ihr hättet den Blick sehen müssen. Gott, ist das geil.
So, sie hat's wieder geangelt. Nachdem sie zweimal nachgefragt, ob sie wirklich aufstehen darf. Gott, na, die Leute denken, ich bin Tierquäler, wenn du mich so anguckst und fragst, wenn ihr deine Kauke. Ich seid auch so aus der Seite so rausgefallen. Ja. Nun gut.
Oh Gott, tut mir wahnsinnig doch leid.
Jetzt okay. Guckt sie auch ganz glücklich.
Ja.
Toll. Hast du toll gemacht.
Zurück im Text. Mantrailing.
Genau. Also
Spurensuche.
Wird der Hund wirklich auf eine definierte Spur angesetzt? Da, wo man weiß, dass der Mensch das letzte Mal sich befunden hat. Mareike kämpft mit Lachkrampf. Ich kann kaum hingucken.
Das ist wie in der Schule, wenn du nicht lachen darfst und dann musst du lachen die ganze Zeit. Ja, okay, wirklich. Ich konzentriere mich jetzt aber.
Okay. Also man weiß zum Beispiel, Oma Ilse ist aus dem Pflegeheim ausgebrochen und die muss aus dieser Tür rausgegangen sein, da muss sie das letzte Mal gewesen sein, dann würde der Hund dort wirklich angesetzt werden mit einem ganz definierten personenbezogenen Gegenstand. Das T-Shirt, das Schlafzeug, Socke, was auch immer, was wirklich viel Geruch von dieser Person trägt. Und dann geht der Hund eben aber auch nur dieser eingezielten Duftspur nach.
Ich würde sagen, wir befassen uns nachher ein bisschen damit, wie die Nase da funktioniert. Mhm. Ich will vorher aber noch von dir wissen, im Prinzip, welches Hund-Mensch-Team da eigentlich so für geeignet ist. Gerade auch so in Bezug auf Alter, Fitness vielleicht auch, spielt vielleicht auch eine Rolle.
Ja, also grundsätzlich kann das jeder Hund. Mhm. Jeder Hund, der gerne mit seiner Nase arbeitet oder dem man das eben wirklich positiv beibringen kann, ne? Viele wissen ja, ihre Nase am Anfang gar nicht so gezielt einzusetzen, kann das. Das Alter ist auch relativ egal. Natürlich so lange, bis der Hund fit ist, körperlich eben gut in der Lage ist, weil er darf und soll ja auch so ein bisschen ziehen. Das heißt, er muss schon auch körperlich fit sein. Aber grundsätzlich ist dem erstmal überhaupt keine Grenze gesetzt. Wenn man das jetzt professionell machen möchte, klar, dann gibt es natürlich Rassen, die sind dafür geeigneter und da gibt es dann natürlich auch Altersspektren, die weder unter noch überschritten werden. Aber jetzt für den ganz allgemeinen Hobbygebrauch ist es völlig egal, was dein Hund für eine Rasse ist, wie alt er ist. Man kann damit immer anfangen, vor allem man das ja auch an den Bedürfnissen und am Leistungsstand des Hundes bemisst.
War übrigens eine der Fragen, die uns die liebe Anni geschickt hat. Die hat nämlich gesagt, sie möchte gern mal, dass wir sozusagen eine Folge explizit uns dem Mantrailing widmen. Das machen wir jetzt. Und sie hat explizit auch um die Voraussetzung gebeten. Mhm. Und eigentlich sieht das ja gut aus für jeden Hund fast, oder?
Genau, das sieht total gut aus. Wie gesagt, wenn dein Hund jetzt nicht massive Gelenkprobleme hat, Rückenschmerzen hat oder, dann steht dem körperlich jetzt auch erstmal nichts im Wege. Und sonst muss man sagen, sind an Voraussetzungen eigentlich nur geknüpft, dass du ein Halsband brauchst, ein gut sitzendes Geschirr und vor allem, wenn es gut läuft, sogar ein Zuggeschirr, damit der Hund eben gut atmen kann, sich gut bewegen kann. Eine Schleppleine, die jetzt aber auch keine 10 Meter ist, optimal sind so 3 bis 5 Meter. Und das war's eigentlich schon. Zur Belohnung darf es dann auch schon mal besonderes Futter sein. Und dann halt den Duftstoff der Person, die da eben gesucht wird. Aber viel mehr ist es nicht. Und dann lernt man ja auch gemeinsam mit dem Hund das Suchen. Das heißt, die Voraussetzungen, die der Hund da braucht, lernt er ja im Training.
Mhm. Jetzt gibt es ja noch so ein paar Hunderassen, die vielleicht nicht die besten Voraussetzungen mitbringen. Mhm. Gerade wenn man auf das Thema Nase anspielt. Ja. Zum Beispiel eine französische Bulldogge oder auch ein Mops.
Ja.
Würdest du sagen, die können das trotzdem?
Ja. Also wir haben welche in der Hundeschule, die können das genauso gut.
Sehr gut.
Ja, also nochmal, für die professionelle Arbeit dann wahrscheinlich nicht. Ich greife jetzt mal so ein bisschen vor, der Hund hat halt so Riechzellen in der Nase und je nachdem, wie lang die Nase ist, je mehr Riechzellen, je mehr Riechschleimhaut ist dort ausgebildet. Das heißt, Langnasen sind von Vorteil als kurze Nasen. Aber nochmal, für den Hobbygebrauch
kann es jeder
und jeder Hund kommt an seine Grenzen. Auch eine Langnase, die eigentlich jetzt super viel riechen könnte, heißt nicht immer, dass die das auch wirklich toll macht.
Was ich total faszinierend fand, was ich im Vorfeld gelesen habe, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, war, dass Mantrailing auch gut geeignet ist für Angsthunde.
Total, ja.
Weil sie halt dann sozusagen sich auf diesen einen Punkt konzentrieren, dieser Spur zu folgen.
Genau. Ja.
Und halt im Prinzip alles andere ganz gut ausblenden in dem Moment, ne?
Genau, man nennt das Terra-Trail von Therapie-Trailing.
Ah, okay.
Und es ist tatsächlich so, dass der Hund eben lernt, seine Ängste abzuschalten, weil er eben eine Aufgabe hat. Und es gibt ja auch Hunde, die haben Ängste, auf Menschen zuzulaufen, sich dann von Menschen vielleicht streicheln zu lassen oder Futter anzunehmen. Das kann man eben dort dann auch über eine Aufgabe versuchen zu trainieren und versuchen dem Hund da zu sagen, hey, pass mal auf, wenn du hier über eine Aufgabe den Menschen findest, ist das danach sogar richtig dolle toll. Das muss nicht klappen, aber das kann total gut klappen. Nichtsdestotrotz ist Mantrailing nicht die einzige Trainingsmethode, die man bei Angsthunden einsetzen sollte, aber kann eine sehr gute Unterstützung sein.
Sind wir ja schon ein bisschen beim Thema Auslastung.
Mhm.
Warum ist Mantrailing denn so eine gute Auslastung für Hunde?
Ja, also erstmal ist Mantrailing wirklich, wirklich sehr gute Kopfarbeit. Und parallel ist es halt körperliche Arbeit, ne? Also weil der Hund darf eben ziehen und je nach Länge des Trails sind das ja doch schon auch mal ein paar Minuten oder auch vielleicht mal 1-2 Kilometer. Und das ist dann schon richtig anstrengend. Das heißt körperlich und Kopf, beides zusammen. Dann natürlich auch so ein bisschen diese Ungewissheit, vielleicht das bisschen Aufregung, weil die meisten Hunde machen das super gerne. Die sind dann auch so ein bisschen aufgeregt. Das ist für die meisten Hunde echt
pure Freude.
Pure Freude. Ich sag mal, die goldene Stunde des Hundes.
Goldene Stunde. Hat Nala auch mal Mantrailing
gemacht? Nala hat super gerne getrailt, ja, und hat es auch ganz lange gemacht. Ich habe sie oftmals früher in den Kursen mitgehabt und immer, wenn mal ein Hund nicht da war oder, ist sie dann eingesprungen und hat da mal kurze Trail-Einheiten gemacht. Und ich wäre mir ziemlich sicher, dass sie das sofort wieder könnte. Also das würde mit einem Schnipser angehen. Wahrscheinlich wäre der erste Durchlauf so ein bisschen komisch, weil sie sich sammeln müsste. Aber es würde man 1-2 Mal machen, dann wüsste sie sofort, was los ist.
Yeah, meine goldene Stunde.
Ja, ich mache es halt nicht mehr so viel, weil ich brauche jemanden. Und man muss ganz ehrlich sagen, zu Hause haben wir so viel zu tun und dann gehen wir einfach normale Runden mit ihr, dass ich es nicht mehr mache. Eigentlich schade, könnte man eigentlich mal wieder machen. Eine ja. Großmutti, wollen wir es mal wieder machen?
Ach. Der Blick sagt eindeutig ja.
Eindeutig.
Was möchtest du zuerst machen? Möchtest du zuerst auf die Nase sozusagen gucken, wie er im Mantrailer arbeitet oder wollen wir erst den Aufbau machen?
Nee, erst die Nase.
Erst die Nase,
erst
okay.
Erst die theoretischen Sachen, weil ich glaube, dann kann man es vielleicht noch besser verstehen.
Dann bleiben wir dabei. Dann hast du vorhin schon angesprochen, es gibt Lang- und Kurznasen und hast da schon ein bisschen was zu erzählt. Magst du das nochmal ausführlicher machen?
Na klar.
Sehr gut.
Zum Glück. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt Nein gesagt.
Ja, das ist immer so eine Fun-Frage, ne?
Ja.
Na egal, fang einfach an.
Okay.
Ich höre dir zu.
Okay. Also, die Riechschleimhaut ist beim Hund eben besonders ausgeprägt. Man sagt, dass ca. 10% des Gehirnes fürs Riechen abgestellt sind beim Hund. Beim Mensch ist es ca. 1%. Also das Riechen macht einfach eine enorme Wichtigkeit und hat einen enormen Stellenwert beim Hund. Nochmal ganz, ganz zurück, wenn ein Hund geboren wird, das, was sich zuerst entwickelt, ist tatsächlich die Hundenase. Erst dann die Augen, erst dann die Ohren. Das heißt, das ist das Organ, was zuerst beim Hund funktioniert. Und darüber arbeiten wir eben dann ja auch. Man sagt, dass ein Mensch, eine menschliche Nase, ca. 5 Millionen Riechzellen aufweist. Mhm. Das denkt man ja schon, boah, mega
voll
krass
viel,
ja. Ne? So ein Dackel zum Beispiel hat so 150 bis 175 Millionen Riechzellen. Mhm. Und ein zum Beispiel Schäferhund hat bis zu 220 Millionen Riechzellen in dieser Riechschleimhaut. Da kann man mal sehen, heieiei, das ist ein enormer Unterschied. Und deswegen vielleicht auch normal, dass Hunde ständig mit ihrer Nase auf dem Boden sind, ständig sich gegenseitig am Poppes rumschnuppern, an den Ohren, an der Schnauze. Ja, die erleben ihre Umwelt wirklich mit der Nase und nicht wie wir mit den Augen, mit den Ohren. Nein, Hunde erleben ihre Umwelt einfach mit der Nase.
Das müssen auch manchmal echt anstrengende Minuten sein.
Sicherlich, sicherlich. Jeder, glaube ich, kennt, dass man sprüht zu Hause mal Deo oder Parfüm auf und für uns total wohlriechender Duft und der Hund kommt rein und macht sofort und niest aus und denkt sich, hei, hei, hei. Und die Nase hängt auch ganz schief im Gesicht so gefühlt. Ne? Ja, für den Hund riecht das einfach ganz anders. Der riecht ja die verschiedenen Partikel, der riecht viel intensiver und nicht unbedingt findet er das toll.
Weiß man eigentlich, was Hunde für Düfte besonders mögen? Weiß man das?
Oh, da bin ich überfragt. Lass raus.
Ich weiß es auch nicht. Es kam mir gerade in den Kopf, deswegen habe ich dich gefragt.
Also wir haben das jetzt mal gegoogelt. Tja, weiß ich nicht so richtig, ob ich damit... Also man findet natürlich hier über Aromatherapie, wie man seinen Hund in verschiedenen Situationen einfach unterstützen kann. Lavendel soll wohl gegen Nervosität, Unruhe, Angst helfen. Kamille
Menschen.
Wirkt beruhigend und stimmungsaufhellend. Vanille wirkt ausgleichend, stimmungsaufhellend. Zitrone wirkt antidepressiv und konzentrationsfördernd. Ja, das ist sicherlich das, was es auslöst, ob der Hund das wirklich gerne riecht und gerne riechen mag. Kann man, glaube ich, auch nicht beantworten, weil ist halt auch schwer. Und ich glaube, das ist auch von Hund zu Hund unterschiedlich. Was aber definitiv ist, der Hund kann über einen Geruch, also zum Beispiel über, wenn er immer Vanille in bestimmten Situationen riecht, nehmen wir uns jetzt mal ein negatives Beispiel. Der Hund wird geschlagen und dann kommt Vanilleduft. Und das mache ich ein paar Mal. Und dann hat der Hund natürlich Angst vorm Geschlagenwerden. Er hat darüber irgendwie negative Erfahrungen immer in Verbindung mit dem Vanilleduft. dann irgendwann macht man den Vanilleduft einzeln in den Raum, ohne dass man dem Hund sozusagen diese körperliche Schand zufügt und trotzdem wird er dieselben Reaktionen zeigen.
Mhm.
Das heißt, man kann Vanille oder Düfte auch generell als Konditionierungsprogramm einsetzen. Das heißt, dem Hund über Düfte sozusagen Verhaltensweisen antrainieren oder auch Ängste eintrainieren oder eben sicherlich auch positive Verhaltensweisen wie Ruhe, Konzentration und das positiv antrainieren.
Stimmt es, dass Hunde einen Geruch auch über ein Nasenloch wahrnehmen können?
Ja, das stimmt.
Wie funktioniert das?
Hunde können unabhängig voneinander riechen. Also das linke Nasenloch kann was anderes riechen als das rechte Nasenloch. Das ist einfach anatomisch so gemacht.
Also im Prinzip könnten sie praktisch, Nala könnte jetzt hier durchlaufen und die könnte sich auf dem linken auf deinen Geruch und auf dem rechten auf meinen Geruch fokussieren?
Ja, so kannst du es dir vorstellen.
Ja, okay, spannend.
Was die aber definitiv machen wird, ist, die wird im Raum rumgehen und wird mich sozusagen im einen Nasenloch haben, weil sie die Sicherheit mich hat. Und mit dem anderen Nasenloch wird sie die Umgebung hier abchecken. Und wenn es jetzt an einer Stelle besonders wichtig ist, dann kann man sich vorstellen, gehen beide Nasenlöcher kurz mal auf, auf diese eine Stelle zusammen und alles klar. Und dann weitet sich das wieder.
Und ich habe auch gelesen, es gibt Stereo-Riechen.
Ja.
Also räumliches Riechen.
Genau.
Was ist das genau?
Naja, also Stereo ist halt einfach zu riechen, wie weit ist ein Duft weg und wie nah ist der dran.
Okay, also da kommen wir sozusagen schon zum Mantrailing hin damit, oder?
Ja, genau, oder jeder kennt das, man geht an der Leine und der Hund riecht auf einmal links davon was und zieht wie ein Geisteskranker dahin. Der weiß ja, dass das nicht genau vor ihm ist. Er weiß ja komischerweise, dass er in die Richtung abbiegen muss.
Mhm.
Stereo riechen.
Okay, dann lass uns doch mal jetzt darauf gucken, wie dann sozusagen ein Mantrailer seine Nase einsetzen würde. Wie das sozusagen funktioniert, weil ein Mantrailer kann ja über Distanzen diese Spur wahrnehmen.
Mhm.
Weil jeder Mensch im Prinzip einen
Individualduft hat.
Genau.
So nennt man das. Also du hast einen Individualduft, ich habe einen Individualduft. Das ist manchmal geschmälert durch Deo, durch Parfüm, durch alles Mögliche, was wir Menschen uns an den Körper reiben oder sprühen. Trotz alledem wird Nala wissen, ich benutze in der Regel ein festes Parfüm und das hat sie mit meinem Individualduft sozusagen in Verbindung gesetzt.
Super spannend, ne? Wahrscheinlich auch. Kann das Hunde irritieren, wenn du das Waschmittel zum Beispiel änderst oder ein neues Parfüm halt nimmst?
Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt wirklich in was völlig Fremdem baden würde und wirklich alles anders. Also da muss ja das Waschmittel anders sein, da muss das Parfüm anders sein, das Shampoo anders sein, alles anders, dass sie, denke ich, schon anders reagieren würde. Ich habe es noch nie getestet, deswegen kann ich es jetzt nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Aber definitiv, ja.
Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit dem Aufbau.
Ja.
Wie starten wir, wenn wir sagen, wir haben noch nie Mantrailing gemacht und wir wollen das jetzt gerne mal mit unserem Hund ausprobieren?
Mhm. Dann würde ich immer in eine Hundeschule gehen zu einem Trainer, der das eben anbietet. Ich würde das nicht alleine machen. Alleine geht es eben ja auch gar nicht, weil du eine zweite Person brauchst.
Das stimmt.
Wir sind halt immer zu dritt. Das heißt, bei uns begleitet der Trainer immer das Suchteam und schickt den Suchenden an einem gewissen Ort. Das heißt, der Trainer begleitet in einer Tour das Suchteam, um zu gucken, was kann der Mensch unterstützend dem Hund beibringen, aber auch um zu sagen, mal, dein Hund macht gerade dies, das ist so und so zu bewerten. Und das würde ich dir für den Anfang auf jeden Fall empfehlen, damit du überhaupt erstmal weißt, was macht dein Hund da überhaupt? Sucht der überhaupt oder verliert er sich gerade oder was auch immer?
Es ist eben, glaube ich, extrem wichtig, dass man seinen Hund dafür gut kennt, oder?
Total, und auch lesen lernt, ne? Und was dann halt auch ganz wichtig ist, wir Menschen wissen oft, wo der andere sich versteckt hat.
Ja, das stimmt.
Und wir fangen an zu lenken und vertrauen nicht mehr dem Hund.
Ja, also ein bisschen Kontrolle abgeben.
Genau, du musst total die Kontrolle abgeben. Du musst total lernen, deinem Hund zu vertrauen. Und das ist ja mal ein totales Rollenwechseln.
Das stimmt, ja.
Und das finde ich dabei so super interessant und auch so super schön und öffnet einfach den Horizont nochmal anders, ne?
Hast du eine lustige oder tolle Geschichte für uns aus dem Mantrailing?
Ach, da gibt's super, super viele lustige Geschichten. Natürlich die einen, dass der Mensch wirklich sagt, nee, wir müssen hier rechts lang, weil der Mensch jetzt ziemlich sicher war, dass die zu suchende Person rechts lang gegangen ist, weil sie das vermeintlich gesehen hat. Und der Hund zeigt aber in einer Tour links an, links an, links an und der Mensch zieht wirklich dann den Hund da rechts lang. Hund sagt irgendwann nach 100 Metern, ja, alles klar, hier ist es halt einfach nicht. Jetzt drehen wir wieder um und Mensch rennt mit seinem Hund dann in die linke Spur rein. Ja, da ist dann halt auch die suchende oder das Opfer in Anführungsstrichen, ne, was da gesucht werden soll, Ja, der Mensch sieht halt ein, oh scheiße, ich hätte mal meinen Hund vertrauen sollen. Also ich glaube, das öffnet vielen, vielen echt mal so die Augen zu sagen, ja, muss einfach mal abgeben können, ich muss Vertrauen lernen. Und das ist natürlich da vielleicht ein bisschen spielerisch dargestellt, aber es hilft ganz oft.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es unabhängig von Hund und Mensch sogar auch bei Mensch-Mensch dann funktioniert, wenn man die Erfahrung im Hund-Mensch-Team gemacht hat.
Sicherlich, ja.
Die Kontrolle abzugeben. Ja. Okay, also wir sind in der Hundeschule angekommen. Mhm. Haben einen Termin zum Mentrailing.
Ja.
Wie geht's dann los?
Dann solltet ihr alle Unterlagen oder alle Utensilien dabei haben. Also nochmal zusammengefasst, ein Halsband, ein Geschirr, am besten ein Zuggeschirr. Zumindest ein Geschirr, was sehr gut sitzt, wo der Hund sich sehr gut bewegen kann, keinerlei Bewegungseinschränkungen hat. Eine normale Leine, eine Schleppleine und gutes Futter.
Sehr gut.
Wenn euer Hund so gar nicht auf Futter reagiert, dann geht auch ein Zergel oder ein anderes Spieli. Aber ich glaube, so Fleischwurst und Würstchen, Käse geht bei dem Nassfutter geht bei den meisten wirklich sehr gut.
Okay, Geheimtipp von Lisa.
So, dann holt ihr euren Hund raus, geht mit dem noch einmal um die Ecke, lasst ihn nochmal alles erledigen. Das ist in der Regel ganz wichtig, dass der nicht so völlig aufgebauscht aus dem Auto rauskommt. Und dann hat er auch wirklich beides an, also Halsband und Geschirr, die normale Leine. So, jetzt würde der Trainer den anderen Menschen erstmal wirklich am Anfang vielleicht 50 Meter weit wegschicken und würde den Hund auch einmal ansprechen. Hey, hallo, da bin ich, ich gehe jetzt mal. Jetzt nicht aufpushen, aber zumindest einmal sagen, hallo, ich bin dein Mann oder deine Frau und geht weg. So, dann würde man den Hund hinsetzen, ihn wirklich ins Sitz bringen, einfach um Ruhe reinzubringen. Man kann den Hund natürlich auch stehen lassen. Viele Hunde sind übers Stehen, die fangen dann an, um den Menschen drumherum zu laufen, sind einfach super nervös. Das heißt, in der Regel setzen wir zumindest in der Hundeschule die Hunde nochmal hin und das alles noch am Halsband. Warum? Das Halsband ist sozusagen das Unterordnungssymbol. Da bist du noch nicht in der Arbeit, da kannst du noch alle Kommandos normal empfangen, da ist alles möglich. Mhm. So, wenn es dann jetzt soweit ist und ich sage, okay, ich möchte meinen Hund jetzt eigentlich in die Arbeit schicken, dann leine ich die normale Leine ab und leine die Schleppleine aufs Geschirr hin. Schon allein dieses Klicken signalisiert dem Hund, es geht jetzt gleich los.
Genau.
Er darf aber noch nicht, weil er weiß ja noch gar nicht, was er machen soll.
Stimmt, haben wir ihm noch nicht gesagt.
Genau. Das heißt, der Mensch, der da weggelaufen ist, das vermeintliche Opfer, hat uns vorher in einem Glas oder in einer Tüte, was auch immer, ein Geruchsobjekt gegeben. Da gibt es harte und weiche Geruchsträger. Harte Geruchsträger sind zum Beispiel ein Handy, einen Stift, einen Ring. Mhm. Weiche Geruchsträger sind eben Socken, Handschuhe, Haargummis, was auch immer. Also alles, was halt weich ist.
Das gibt man zerknüllen kann im Besten.
Ja, genau, wo es einfach mehr annimmt, mehr Hautpartikel.
Ja.
Wo wahrscheinlich mehr Geruch angelagert ist, was in der Regel auch leichter ist für den Hund als so ein Stift, den man, was halt eine sehr glatte Oberfläche hat.
Mhm.
Und dann gibt man der Hundenase eben genau diesen Geruchsträger, wie gesagt, entweder im Glas oder in der Tüte, das handhabt jeder anders. Viele haben vor den Knistern so ein bisschen Schiss am Anfang. Ein Glas kann runterfallen, also es gibt so für alles Vor- und Nachteile. Wichtig ist der Trainer fest und auch der Mensch fest diesen Geruchsträger nicht an. Der bleibt immer in diesem Objekt, weil sonst ist er ja kontaminiert mit meinem Duft oder mit dem Besitzerduft.
Ja.
Und im schlimmsten Falle ist der Hund so genau und ich habe zum Beispiel das angefasst und der guckt mich an und sagt, ja, da bist du doch.
Na, der Job erledigt.
Genau. Deswegen immer Achtung, der Geruchsträger soll nicht kontaminiert werden. Dann kriegt er diesen Geruchsträger eben unter die Nase. Entweder wirklich die Tüte über die Nase stülpen, wenn der Hund das zulässt, oder wirklich ganz dicht an die Nase ranhalten. Und dann eben ein Kommando wie riech mal, schnupper mal, check, was auch immer, was man halt sagen will. Tüte kommt weg. Und dann gibt es wirklich mit so einem Handzeig nach vorne, also am Anfang zeigen wir die Richtung an, ja, irgendwann kommt das natürlich weg, das Kommando für und jetzt darfst du Trail, Go, Party, was auch immer, such mal. Und dann darf der Hund vorweglaufen. Und das ist auch das Ziel, der Hund läuft vorweg. Nicht wir. Wir wissen ja gar nicht, wo der Mensch da ist, wenn es gut läuft.
Eben.
Na, also das heißt, immer der Hund gibt die Richtung vor. Immer, immer, immer. Wenn die Leine nicht auf Spannung ist, dann versucht man zumindest die Leine immer so auf Spannung zu geben, dass Kontakt zum Hund da ist. Also nicht so einen labbrigen Fisch da in der Hand zu haben, sondern wirklich die Leine so auf Spannung zu haben, dass der Hund das spürt, dass man da ist. Und dann geht man eben hinterher, auch wenn der Hund da eine Schleife dreht, dann geht man hinterher. Wenn der Hund dann am Mensch angekommen ist, dann würde ich zumindest für die ersten paar Male einfach nur das vermeintliche Opfer den Hund beloben lassen. Nassfutter rausholen unter die Nase halten. Hey, super, prima, klasse, dass der Hund erstmal checkt. Ah, der Duft in der Tüte und dieser Mensch, die riechen auf wundersame Weise gleich.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Und der Weg dorthin, der riecht komischerweise auch danach. Aha. Boah. Und das macht man einfach ein paar Mal, dass der Hund überhaupt erstmal diese Verhaltenskette schnackelt.
Und es darf wahrscheinlich eben nicht zu weit sein, ne?
Genau, es sind am Anfang wirklich 50, 100 Meter, irgendwie sowas. Ja. Und wenn der Hund das geschnackelt hat und sich wirklich wenig von links und rechts ablenken lässt, dann erst gibt's die Steigerung. Es ist ganz wichtig, dass der Hund überhaupt erstmal das Grundgerüst verstanden hat.
Wir haben beide gleichzeitig Luft geholt.
Ja. Ich dachte, ich setze gleich nach und erzähle weiter. Aber ich dachte, vielleicht ist es auch schön, wenn du auch noch mal zu Wort kommst.
Ach, alles gut. Ich höre dir auch gern zu. So ist nicht.
Ja. Okay, du musst jetzt fragen, was die nächste Steigerung ist.
Da wollte ich auch noch drauf hinaus. Ich habe aber auch noch eine Zwischenfrage.
Ach so, okay.
Ja, ist es okay, wenn ich die auch noch stelle?
Ja. Okay. Aber nur eine.
Ihr merkt, wir haben heute ein bisschen Spaß hier zusammen.
Lala pennt übrigens.
Das ist eingeschlafen.
Sie kann nicht mehr.
Ich kann Lala nur von hinten sehen.
Ihren entzückenden Po?
Ja, aber wenn sie eingeschlafen ist, ist
naja,
auch gut.
Naja, zumindest hat sie die Augen zu. Die Ohren sind auf Vollempfang.
Ja, okay.
Aber
Äuglein sind zu. Sehr gut. Ich könnte mir nämlich genau vorstellen, dass dieser Punkt mit, mein Hund lässt sich ja eh von allem super schnell ablenken, dass der bei vielen eine Rolle spielt, ist vielleicht auch gar nicht wirklich auszuprobieren. Weil
absolut,
sie halt eben diesen Punkt nicht erreichen mit diesem Fokussieren.
Ja.
Also, wie kannst du jetzt sozusagen all den lieben Menschen da draußen diese Angst vor diesem Fokussierungspunkt nehmen?
Naja, also einfach wirklich nicht zu schnell steigern, dann ist wahrscheinlich die Entfernung vom vermeintlichen Opfer viel zu weit. Dann ist der Anreiz zum Mensch gar nicht da. Was man natürlich auch machen kann, ist den Hund wirklich aktiv ansprechen. Hey, komm mal mit, ne? Wow, ich bin's. Und so ein bisschen hochpushen, wenn man wirklich merkt, boah, der lässt sich so gar nicht beeindrucken.
Mhm.
Der Mensch rennt 50 Meter weg und wenn der Hund sozusagen in die Arbeit geschickt wird mit einem, okay, du darfst jetzt, dass der Mensch dann nochmal guckt und nochmal sagt, hallo, hier bin ich. Also einfach mehr Aktion machen. Jetzt sagen viele, oh ja, dann sucht der ja auch nur auf Kommando, also wenn der andere Mensch da was ruft und so weiter. Ja, vielleicht am Anfang schon.
Mhm.
Aber der wird das über die Zeit lernen, dass es eigentlich die Nase ist. Aber wir müssen ihnen im Zweifel helfen. Und das sind die Hunde, die am Anfang ihre Nase nicht gut einzusetzen wissen oder die so unkonzentriert sind, dass sie mit der Umwelt echt noch nicht gut klarkommen, dass zu viel links und rechts ist, dass sie das nicht ausschalten können.
Was ist der nächste Steigerungspunkt dann, wenn wir
was eine gute Frage.
Wahnsinn, ne?
Der nächste Steigerungspunkt ist natürlich, dass wenn der Hund am Mensch angekommen ist, also am Opfer, dass dann eine Anzeige eintrainiert wird. Zum Beispiel, der Hund setzt sich immer hin, wenn er das Opfer gefunden hat. Und erst dann, wenn der eigentliche Besitzer da ist, erst dann kommt es zu einer Belohnung. Sodass der Hund also auch lernt, mal ein, zwei Sekunden vor dem vermeintlichen Opfer sitzen zu bleiben, um wirklich zu signalisieren, hey, du bist es. Du bist mein Mensch. Dich habe ich gesucht und dich habe ich hier gefunden. Ich bin ab vom Anbellen, weil es gibt Hunde, die bellen halt sehr gerne, sehr viel. Sehr laut, sehr hell und das kann natürlich irgendwie auch schon mal stören. Es gibt Übersprungshandlungen, dann bellt der Hund ständig und immer, wenn er beim Mantrailing ist, weil er das ja gelernt hat. Das heißt, wir sind wirklich ab von diesem Anbellen und es gibt wirklich auch Menschen, die finden es unangenehm, wenn eben zum Beispiel so eine Nala vor denen steht, die hat halt gelernt, ich bell den Menschen an aus einer guten Absicht, aber es gibt wirklich Menschen, die sagen, nee, also von einem Mali lasse ich mich hier ganz sicher nicht anbellen. Auch wenn der das eigentlich gerade nur aus einer guten Absicht macht. Und das kann ich verstehen und das sagen wir auch so in der Hundeschule, das ist bei uns nicht so. Das, wie gesagt, das handhaben sicherlich andere anders. Ich kann das ja nur für mich sagen.
Mhm.
Wir lassen die Hunde vorab sitzen und über das Absitzen wird eine deutliche Anzeige präsentiert zu sagen, ich setze mich hin, gucke dich an und sage, du bist es. Und erst dann, wenn mein Besitzer, mein Mensch sozusagen mit am Hund ist, erst dann kommt es zu einer Belohnung. Dann ist natürlich am Anfang erstmal so, dass das Opfer weiterhin lobt, dann loben aber beide gemeinsam. Der Hund kriegt aber noch vom vermeintlichen Opfer die Belohnung und irgendwann würde man das auch tauschen. Dass dann eben wirklich der Hundebesitzer den Hund wirklich auch lobt. Am Anfang macht man das eben nicht, dass der Hund nicht sagt, du bist es und rennt dann sofort zum Besitzer. Hallo, ich habe ihn gefunden. Dass da nicht so eine unsaubere Anzeige passiert, sondern dass er wirklich lernt, ich bleibe so lange am Opfer sitzen, bis mein Hundeführer auch bei mir ist.
Ja.
Genau. Ja, und dann kommt es natürlich zur Steigerung von Strecke. Also aus 50 Metern wären 100, aus 100 wären 200, 300, 500, ein Kilometer und so weiter und so fort. Dann werden natürlich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade eingebaut mit Kurven, mit Kreisen, mal ein Blind Trail.
Was ist ein Blind Trail?
Ein Blind Trail ist zum Beispiel, dass man nicht mehr sieht, dass der Mensch losgelaufen ist.
Ah, okay, das sieht der Hund bei am Anfang.
Am Anfang, ja, ja.
Okay.
Würde man immer, also es kommt vielleicht nicht mehr zu einer direkten Ansprache, hallo, ich laufe jetzt weg, sondern man steht zwar und die ganze Gruppe oder der einzelne Mensch entfernt sich und der Hund hat zumindest am Anfang noch diesen Blickkontakt. Und irgendwann würde man sagen, nee, der Mensch läuft los und man holt den Hund erst raus, wenn die gesuchte Person sich komplett versteckt hat.
Okay.
Also da wirklich es immer, immer schwieriger machen.
Okay.
Oder dann auch mal einen Trail einbauen, wo der Mensch nur in eine Straße reingelaufen ist, aber rückwärts wieder rausgelaufen ist.
Oh, fies, ja.
Ja, genau. Also man fängt dann wirklich, wirklich an, es schwieriger zu machen. Dann immer schwieriger morgens den Trail setzen. Also die Person läuft das morgens und abends erst sucht man diese Spur ab.
Oh, sehr spannend.
Na, aber das ist dann schon wirklich sehr, sehr fortgeschritten. Das muss man ja auch.
Auch Zeit haben.
Zeit haben, genau. Das ist in der Hundeschule kaum möglich, muss man ehrlich sagen. Weil, ja, wie soll es funktionieren?
Ja, ja. Zwei Termine, einmal morgens, einmal abends.
Ja, genau. Und trotzdem muss ja die Person, die morgens den Trail gelaufen ist, ja abends auch wieder da sein, weil sie muss ja wieder gefunden werden.
Ja.
Also das lässt sich unfassbar schwer umsetzen. Und da ist, glaube ich, dem Hobby-Man-Trailer dann sind da irgendwann die Hände gebunden, weil das kann natürlich in Strecke und in Intensivität, kann das schwieriger werden, aber irgendwann kommt man da einfach auf einen Stand, wo man sagt, alles klar, es geht gerade nicht so richtig weiter.
Mhm.
Da muss man einfach, glaube ich, für sich abwägen. Das ist ein perfektes Hobby für mich und meinen Hund. Dem Hund macht es Spaß und es ist gut so. Oder man sagt, hey, ich bin so ambitioniert. Der Hund ist so exorbitant gut. Ich habe da richtig Bock zu, da auch sehr viel Zeit rein zu investieren. Dann sollte man eben wirklich die Stufe weitergehen.
Hattest du schon mal so einen Fall?
Ich habe schon zwei, drei aktiv weitergeschickt, ja.
Ja.
Hier in Hannover sind es die Johanniter oder das Deutsche Rote Kreuz, wo ich dann hinverweise und wo die Menschen dann eben wirklich in Anführungsstrichen professionell trainieren und dann im Zweifel wirklich auch zu professionellen Mantrailern ausgebildet werden. Das ist aber wirklich kein Zuckerschlecken. Das ist eine zweijährige Ausbildung und das kostet unfassbar viel Zeit und das, was das mit sich bringt, muss man sich einfach gut überlegen. Aber wie gesagt, wenn man dazu Bock hat, ist das total toll, weil ich meine, es kann Leben retten, ne?
Es kann Leben retten, ja. Mhm.
Aber wenn du jetzt sagst, boah, nee, also das ist schon allein der Gedanke daran, dass ich da so viel Zeit rein investiere, völlig verständlich, dass du das nicht machen willst, da ist man in der Hundeschule, glaube ich, auch schon gut aufgehoben.
Ja, und am Ende geht es ja eigentlich auch darum, am Anfang zumindest erstmal, dass es beiden vor allen Dingen Spaß macht oder allen drei, weil es sind ja drei beim Mantrailing.
Genau. Ja, und nochmal, ne, also in all den Jahren sind es drei, denen ich wirklich gesagt habe, hey, du bist hier unterfordert, das Schwierigste ist immer noch eigentlich zu einfach, geh weiter, teste, gucke. Und ich weiß gar nicht, was aus denen geworden ist. Ich weiß, ich habe die weitergeleitet, habe dann tatsächlich keinen Kontakt mehr zu denen gehabt. Mhm. Aber da habe ich einfach ein gutes Gefühl mit gehabt. Auch zu sagen, pass mal auf, ich bin da nicht die Richtige, weil ich unterfordere dich nur. Ja. Ich kann zumindest in der Hundeschule so nicht leisten, dass du hier an deine Grenzen kommst.
Ja.
Mhm.
Ist vielleicht auch ganz beruhigend, dass nicht jeder Hund auch ein Nasengenie sein muss.
Ja, und selbst wenn der Hund ein Nasengenie ist und der Mensch hat da aber keine Lust zu, dann ist das auch okay, ne? Also da müssen beide Spaß dran haben. Und wenn der Mensch dazu Lust hat, aber der Hund kein Nasengenie ist, dann ist das auch okay, ne?
Ja.
Also bitte.
Jede Variante ist in Ordnung.
Ja.
Weißt du, was die längste Strecke war, die ein Hund verfolgen konnte?
Naja, da gibt es natürlich verschiedene Aussagen und du hörst von bis.
Ja, klar.
Also was mindestens möglich ist, sind 48 Stunden. Es kommt aber so ein bisschen auf die Witterung drauf an. Regnet es viel, dann wird der Duft irgendwann verschwimmen.
Ja.
Ist viel Wind, verteilt sich der Duft exorbitant weit. Ist es zu heiß, gehen die Eiweißmoleküle und generell die Partikel einfach verloren, weil zu heiß und die ja, zersetzen sich zu schnell. Ist es zu kalt, ist es auch nicht gut. Das heißt, es müssen optimale Wetterbedingungen herrschen und der Hund muss gut drauf sein. Dann kann das schon mal 48 Stunden bis zu 10 Tage sein, dass eine Duftspur gesucht werden kann. Ja, es halten sich aber auch die Aussagen hartnäckig, wo man sagt, ja, 6 Monate später. Habe ich jetzt noch nie bewiesen gesehen, dass ein Hund sicherlich was gesucht hat. Und dass der dann zum Beispiel auf eine A2 draufgesucht hat und dann sagt, ja, bis hier und hier geht's natürlich nicht weiter. Ob das dann wirklich richtig ist, weiß man ja einfach nicht, ne?
Nee, das weiß man nicht.
Genau. Deswegen ist so ein bisschen, je nachdem, was für eine Quelle man ansteuert, unterschiedliche.
Aber deswegen ist es wahrscheinlich eben auch so wichtig, dass wenn da etwas Schlimmes, zum Beispiel ein Vermisstenfall ist oder sowas, dass die Hunde da relativ schnell rauskommen.
Ja, ja, genau. Also es gibt ja ganz oft, da wird ermittelt. Und nach 3 Wochen werden mal Mantrailer angefragt, wo man echt sagen muss, also die Erfolgschancen sind dann natürlich relativ gering.
Auf jeden Fall viel weniger als direkt nach dem Vorfall.
Aber
was auch immer
2-3 Tage danach sind die Chancen schon echt noch relativ hoch, dass der Hund zumindest echt was Gutes anzeigen kann.
Ja, wie ist denn das so, gerade das, was du ja auch angesprochen hast mit diesem, die Spur verläuft sich, das liegt dann wahrscheinlich genau an solchen Umständen, ne? Wie Wetter und Eiweißmoleküle lösen sich auf irgendwie, oder?
Ja, genau. Und es ist ja normal. Also wir laufen, also wenn du jetzt dir vorstellst, du gehst jetzt durch die Einriede und du verlierst ja Duft und Partikel und Haare und Schuppen, Blut im Zweifel, all das, das fällt ja nicht schnurstracks runter. Es weht ja immer ein Wind.
Ja.
Und der wird natürlich verteilt nach links und rechts. Das heißt, dass man so eine Differenz von, sag ich mal, so 50 bis 100 Metern hat von der eigentlichen Spur, ist relativ normal. Aber wenn es halt immer weiter wird, dann wird die Duftkonzentration ja auch immer ungenauer.
Ja, und dann ist es irgendwann weg.
Genau.
Ja, gut. Was sind denn so für lange Strecken, die ihr macht in der Hundeschule?
Also für die wirklich guten Hunde, sagen wir mal, trailen wir schon so eine halbe Stunde.
Ja.
Und da trailt man so, wir machen immer 3 Unterstops. Halbe Stunde. 2 Kilometer, so.
2 Kilometer,
ja.
Wahnsinn.
Und dann sind die Hunde aber auch wirklich platt. Klar, die Hunde, die das dann jede Woche machen, die bauen natürlich einen Trainingseffekt auf, die sind dann nicht mehr ganz so platt. Aber ja, man soll ja auch immer dann aufhören, wenn es gut ist. Und auch eine Hundenase erschöpft sich irgendwann. Das heißt also, auch erfahrene Mantrailer, die tauscht man nach spätestens 45 Minuten aus, um denen eine Pause zu gönnen.
Okay.
Ganz, ganz wichtig. Die trailen nicht 4 Stunden am Stück durch. Das ist ein Irrglaube. Die kriegen nach einer halben Stunde, 45 Minuten eine Pause, 1,5, 2 Stunden. Dann wird ein anderer Mantrailer eingesetzt, sucht dann vielleicht weiter oder setzt genau dieselbe Spur nochmal an, um zu gucken, na, kriegen wir das denn noch so hin? Und dann wird der Hund halt wieder rausgeholt, nachdem er sich ausgeruht hat. Aber auch eine Hundenase, die kann man kaputt trailen sozusagen. Also die ist auch irgendwann mal erschöpft, ne?
Ja.
Das heißt, auch ein Hund braucht Pause.
Er ist ja auch ein Hochleistungssport.
Ja, genau. Ist wirklich, also das ist wirklich Hochleistungssport.
Ja, Wahnsinn.
Aber super, also ich mag es sehr, sehr, sehr gerne.
Ja, Lisa ist großer Fan. Das hat sie noch gar nicht wirklich raushören lassen heute.
Ja, ich bin wirklich großer Fan. Ich werde mal gefragt, was so meine Lieblingssportarten sind. Tatsächlich habe ich 2 und da ist Mantrailing das eine davon.
Das andere?
Das Longieren.
Longieren?
Können wir auch gerne nochmal.
Ja, ich denke gerade an Pferde, aber.
Ja, das denken alle. Und wenn man es dann erklärt, dann sagen wir alle, boah, krass, wenn ich das mal vorher gewusst hätte. Longieren ist auch echt toll.
Okay, beschäftigen wir uns auch mal mit.
Sehr gerne.
Ich will mal eben noch mal kurz in die Nachricht schauen von der lieben Anni, ob wir irgendwas vergessen haben. Sie hat geschrieben, Voraussetzung zum Mantrailing haben wir, glaube ich, abgehandelt. Richtiger Aufbau haben wir uns, glaube ich, auch mit beschäftigt. Und sie hat noch den großen Punkt, worauf muss ich achten? Haben wir im Prinzip auch schon viel angesprochen, aber vielleicht können wir es nochmal kurz zusammenfassen.
Ja, darauf achten, dass du eben alle notwendigen Utensilien dabei hast. Darauf achten, dass du nicht die Richtung vorgibst und du da eigentlich den Trail durchführst und nicht dein Hund. Die Steigerung angemessen ist und wirklich so ist, dass dein Hund überhaupt den Trail positiv leisten kann. Die Belohnung angemessen ist und dann einfach Spaß dabei zu haben. Also und ich finde halt wirklich immer wichtig mit einem Trainer zusammen, weil der kann dir im Zweifel auch Hundeverhalten erklären. Es gibt Hunde, die drehen sich halt immer wieder um und fragen. Jetzt würde man ja vielleicht aus dem Bauch her sagen, ja, das immer loben. Ja, das, nee, beim Mantrailing eben nicht, weil du weißt ja vielleicht gar nicht, ist der Hund auf der richtigen Spur. Vielleicht lobst du einfach, dass der immer wieder guckt, mache ich das richtig? Und der sucht vielleicht gar nicht und du lobst das. Das heißt, wir versuchen möglichst wenig mitten im Trail zu loben, sodass der Hund wirklich lernt, sich selber mal wieder zu vertrauen, selber Mut zu fassen, zu sagen, ich führe dich jetzt an. Und wenn das kleine Strecken sind, dann sind ja die Erfolge sehr, sehr klein und sehr, sehr nah. Und damit steigert sich das natürlich auch langsam. wenn der Hund in 2 Kilometer einmal nach hinten guckt, sein Motto, ist alles gut, und man sagt, ja, ja, alles klar, mach mal weiter, ist das was anderes. Als wenn sich ein Hund, der alle 5 Meter nach hinten guckt und sagt, alles gut, mach ich das richtig? Es ist natürlich durch den Alltag andere Folgen, da sagen wir, ja, jeden Blick belohnen. Mhm. Ja, da ist aber dein Hund auch nicht im Arbeitsmodus. Nee. Und führt dich da gerade.
Nee, eben, da gibst du ja die Richtung
an. Genau, ja. Das ist wirklich, also es ist ein Unterschied, ne?
Ja. Also ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt zum Mantrailing, dann gerne her damit. Entweder könnt ihr uns bei Insta schreiben, ihr könnt uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken. Ist auch überhaupt nicht schlimm. Lisa antwortet auch sehr gerne auf Sprachnachrichten.
Naja, ich bin so ein Sprachnachrichtentyp, weil wenn ich das alles schreiben würde, brauche ich so lange.
Ja.
Per Sprachnachricht das einmal kurz rein zu blubbern, geht einfach schneller.
Mhm. Kann ich nachempfinden.
Aber ich weiß, manche mögen keine Sprachnachrichten. Egal, habt ihr Pech gehabt.
Wir schreiben aber zur Not auch.
Mareike schreibt lieber, ich nehme Sprachnachrichten auf. Wenn ihr Sprachnachrichten bekommt, dann wisst ihr sofort, aha, ich war am Werk.
Genau, ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an hunderunde@antenne.com. Und wenn wir schon dabei sind, dann lasst uns doch auch gerne noch eine Bewertung hier bei Spotify. Gerne ein paar Sternchen vergeben oder auch eine Bewertung schreiben bei Apple Podcast. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ansonsten ist es tatsächlich schon so weit, dass wir schon sagen können, wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit.
Oh ja, genießt es. Wir hoffen, dass ihr alle wunderschöne Weihnachtskalender habt und natürlich der Hund einen ganz wunderschönen Weihnachtskalender habt. An die 3 Gewinner von unserem Hunde-Runde-Adventskalender. Wir hoffen, es schmeckt. Wir hoffen, euer Hund hat sehr viel Freude damit. Und viel Spaß beim Weihnachtshunde-Plätzchen backen. Genießt es einfach.
Genau, genießt es. Und wir hören uns ganz bald wieder, versprochen.
Bis dann.
Hunde-Runde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.